I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Soldier of peace. Peace.
You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust.
You will not be able to stay home, brother.
Weißt du noch? Nein. The person you have called is unavailable. Please hold the line. Im Knistern, Kratzen, Rauschen alter Aufnahmen, silbrig das Grauen in einer Handvoll Staub, den Braun- und Grautönen Lichtbilder fast verblasst, vorbei, für immer fast sprachlos, fast verloren, nur diese Reste von Stimmen, der verblichenen Stimme lebhaft auf einem Anrufbeantworter. Das Licht verstummt. Your captain is speaking. Thank you for flying Limbo Air. Mit diesen Zeilen der viel zu früh, am 8. Januar 2021 verstorbenen Dichterin Barbara Köhler, begrüße ich Sie, liebe Anwesende, liebe Autorinnen, dear Poets and Artists, endlich im Sounding Archive der Poetica 7. Barbara Köhler wäre nicht nur mit diesem Gedicht aus dem Buch Niemandsfrau, einer subversiven Gegenlektüre der Odyssee, eine wunderbare Gesprächspartnerin, auch bei dieser Poetica gewesen. Zum Glück für Köln war sie aber schon bei der Poetica 4 zu Gast auf Einladung von Yoko Tawada, was man sich wunderbar noch anschauen kann. Barbara, also, wenn wir diesen Hörer abheben, hören wir auf deine Stimme. You are part of this conversation. The line is not dead. We are ready for takeoff. Das Archiv, sagte Jacques Derrida, ist eine Frage der Zukunft, nicht der Vergangenheit. Poesie, schrieb die Lyrikerin Muriel Rukeyser, die vielleicht den ersten Zyklus dokumentarischer Lyrik im 20. Jahrhundert geschrieben hat, erweitert das Dokument. Schon immer haben Dichterinnen die Geschichte befragt, Quellenkunde betrieben. Da führen die politischen Umwälzungen seit dem Ende des Kalten Krieges, Zerstörung von Ressourcen im Klimawandel, der Vormarsch nationalistischer oder ethischer Narrative bis hin zu Krieg, vermehrt dazu, die Frage nach Archiven dokumentarisch und experimentell ins Gedicht zu drängen. Ins Gedicht drängt aber nicht nur eine enge, eine westlich geprägte Version von Archiven, die auf Dokumenten als externalisierten Wissensspeichern beruht, sondern ebenso ein Interesse für sogenannte nicht-archivische Archive, denen das sogenannte Repertoire, das heißt die verkörperte, performative Aufführung von Wissen und Erinnerung in Klang, in Lied, in Tanz, in Ritual, die Aufgabe der Wissensspeicher übernimmt. Die Poetica 7 möchte darum fragen, wie erweitern Gedichte aus der Welt heute das Archiv? Wie dechiffrieren sie, dokumentieren sie, wie bringen sie zu Gehör, was an traumatischem Gehalt zutage tritt? Und wenn, wie vielfach beschrieben, Gedichte selbst klingende Archive sind, wie erweitern Sie dann unsere Vorstellung von Zeugnis, von Entzifferung der Welt, von Verstehen? Kann Klang als Kammer der Erinnerung, aber auch als Klammer der Erinnerung, retten, was in Archiven vergessen wird. Die Poetiker 7 blickt auf die Welt und bringt einige mögliche Konstellationen, einige mögliche Antworten nach Köln. Es wird zu entdecken sein, wie beharrlich, wie widerständig, wie performativ, wie innovativ sich die zeitgenössische Lyrik mit der Vergangenheit und ihren Artefakten, seien es Objekte oder ephemere Artefakte, beschäftigen. Das Thema ist politisch und diese Gedichte sind auch vielfach experimentell und politisch. Und insofern ist diese Poetiker eine Weiterführung der Poetiker 6 mit dem Titel Widerstände mit dem Kurator Jan Wagner. Es wurde hier schon angesprochen. Wagner bezeichnete in seiner Eröffnungsrede ein Gedicht als eine Kapsel voller Freiheit. Und er sagte, Zitat, aber gibt es Zeiten und sind dies unsere Zeiten, in denen die Sprache des Gedichts eindeutiger, in denen es unmissverständliche Gegenrede werden muss, Kritik der Zustände. Und liefe es bei der Berührung mit der Tagespolitik Gefahr, selbst mit dem Tag zu vergehen. Zitat Ende. Ja, möchte man rufen, ja und ja. Gedichte müssen unmissverständliche Gegenrede sein in dieser Zeit. Und doch heißt das nicht, dass sie eindeutig sein müssen. Und es heißt auch nicht, wie wir bei dieser Poetiker sehen werden, dass diese Gegenrede sich auf Tagespolitik bezieht. Jedenfalls nicht im engeren Sinne. Auch wenn der Krieg in der Ukraine nicht wegzudenken ist aus unseren Gesprächen und unseren Gedanken. Denn auch wenn Gedichte unmissverständliche Gegenrede sind, an unserer unmissverständlichen Fürrede für die Ukraine besteht kein Zweifel. Wir solidarisieren uns mit ihr und mit dem Recht auf Widerstand gegen einen imperialen Aggressor. Die Texte der vor 2 Jahren eingeladenen, 2020 eingeladenen Autorin beschäftigen sich jedoch häufig mit zurückliegenden Tagen, mit Konflikten oder den Auswirkungen von Konflikten auf heute. Sie graben in Archiven, in Briefen, in Fotos, in Zeitzeugenberichten, in der Erde, in Flüssen, in ausgetrockneten Flussbetten. Sie reden mit Stimmen, sie bringen zu Gehör, was zwischen Aktendeckeln, Erdschichten oder an den schartigen Worträndern früherer Generationen lagert. Man wird vielleicht nach dieser Woche anders darüber nachdenken, den Begriff des Politischen im Gedicht erweitern zu wollen. Man wird über Formen nachdenken, über Experimente. Vielleicht werden es ähnliche Formen sein, mit denen die Lyrik in den kommenden Jahren reagiert auf das, was gerade passiert. Auf das Echo im Leben von Generationen, die erst kommen. Bei dieser Poetiker wird man auch in Berührung gekommen sein mit Geschichten und Archiven aus anderen Teilen der Welt und auch heilsames Lernen über die Widerstandskraft der Sprache, die Spielfreudigkeit und die Erfindungsgabe der Dichterinnen in der Welt. Ja, das Gedicht ist eine Kapsel, eine Zeitkapsel auch, aber sie öffnet sich im Moment der Berührung, des Lesens, des aktiven Mitlesens und gemeinsamen Aushandelns von Sprache, das Hoffnung freisetzt. Ein gemeinsames Handeln ist auch diese Poetiker, die ohne die fantastische Arbeit des Teams nicht denkbar wäre. Jetzt möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich Michaela Predeig, Günter Blamberger, Amelie Lisa und Alex Antonia, dem ganzen Team, Semra natürlich auch danken für ihre Unterstützung und ihre tolle Organisation. Und wo wir Organisation sagen, ganz kurz etwas organisatorisch zu diesem Abend, bevor es gleich losgeht. Die Autoren werden in 3 Teilen lesen, in 3 Gruppen. Die Texte lesen sie im Original. Die Übersetzungen lesen und begleiten den Abend auch musikalisch Philipp Plessmann, Katharina Schmalenberg und Sophia Butcher auf dieser Seite. Dazwischen wird es 2 kurze Minima-Poetiker-Essays geben von Günter Blamberger, dem Begründer der Poetiker, und von Ernst Osterkamp, dem Präsidenten der Akademie für Sprache und Dichtung, auf die wir uns freuen. And now, my dear poets, my dear guests, please welcome with me the first 4 poets of this evening, Miret Gebede, Carlos Sotoroman, Maria Stepanova and Anja Utla. wechsle ich zu diesem Tisch, Gesprächstisch. Genau, weil wir werden die Autoren hören und dann werde ich die Gelegenheit nutzen, einmal ganz kurz noch mit Ihnen ein kurzes Gespräch zu führen, um ein bisschen über Ihre Arbeit zu sprechen und ein kleines sozusagen Sneak Preview zu geben auf das, was in den folgenden Tagen passieren wird. Die erste Autorin, Merit Kebede, ist eine äthiopische Künstlerin und Dichterin, die ich einmal kennengelernt habe bei einem Workshop, Poetry and Jazz Workshop mit dem Studio Olafur Eliasson in Berlin, wo wir uns gegenseitig nachgedichtet haben, aber auch aufgetreten sind und improvisiert haben und wo ich zum ersten Mal ganz verzaubert den Klang des Amharischen gehört habe, den Sie auch gleich hören werden. Merit ist Mitbegründerin der Tobia Poetic Jazz Group in Addis Abeba, die kollaborative Workshops und Auftritte organisiert. Und ihre Gedichte sind veröffentlicht in der großartigen Anthologie, die auch ganz viele Essays und verschiedene Gruppenübersetzungen beinhaltet. Poetry, Jazz, Wax and Gold, die kann man draußen sehen. Unglaublich toll grafisch gestaltetes Buch. Aber auch in der Anthologie Songs We Learn from Trees, an Anthology of Ethiopian Amharic Poetry, die gerade jetzt in England auf Tour geht. Und Merit ist aber bei uns, she's here with us and not in London. And she's working, sie arbeitet in Wien, wo sie lebt, an einer Arbeit über Projekt Conversing with Silence, über Schweigen, Stille und Verschweigen. Und jetzt hören Sie selbst daraus einen Auszug in der Übersetzung von Rieke Schäffler. Merit, please take it away. Thank you.
Dieses Gedicht handelt, ist das Gegenteil und das Gleiche wie Merits Gedicht. Inhalt und Veränderung werden vermischt. Dieses Gedicht entsteht durch das, was es sagt, dass es ist, wenn es fragt, Geliebte, Stadt, was bist du so still? Dieses Gedicht spricht von Menelik, dem König, von Gold und Ideen, Butter, Stolz und Milch. Dieses Gedicht lässt Verstimmtes, Geschichte in sich, lässt die Stille nicht zu, nimmt sie auf. Dieses Gedicht ruft nach allen Bürgerinnen und Bürgern einer Stadt, als seien sie einer oder eine. Dieses Gedicht ist selbst eine Stadt, eine Sage, die nach Worten klagt, um für Verlorene auf Wahrheit zu bauen, mit Wegen, Häusern, Hühnern, Kühltruhen, Händen und dem sanften Mond, mit Abendlicht und Zähnen, Zungen, Zäunen und Injera-Brot. Diese Stadt, sie brütet, hütet sich, fragt nach den Stimmen, wieso sind sie so still? Dieses Gedicht ist voller Liebe. Es beruht auf Klängen, Kehllauten, einem warmen Vokal und sehr vielen Is. Dieses Gedicht ist Addis Abeba, ist Ankara, Athen, Alabama, Jakarta, aber auch Wien. Es schämt sich nicht, es trägt das Gold, von dem es spricht. Dieses Gedicht handelt wie Butter, Sahne und Milch, vom richtigen Filtern und Schütteln, vom Freischütteln, Aufschütteln, Ausschütteln, Umschütteln, Wachschütteln, Nachschütteln, Vorschütteln, Vollschütteln, Voll. Dieses Gedicht fragt nach Königen wie nach großen Ideen. Es macht die Stimmen zum König, macht mächtig, macht Macht. Es handelt vom Handeln aus der Stille. Dieses Gedicht ist nicht still.
Amesagnallo, Katharina. Thank you. በጸጥታ መሃል አርምሞ ለሰማ ጸጥታ ወጋለው ሚኒሊክ እንዳለው አሁን አንተና እኔ ከሰማነው ሁላ የትኛው ተወዶ የትኛው ተጠላ ይሄው ከላይ መንደር ሰው ከቀየው ጋር እንዳይነጋገር ወገኛው ወዳጄ ለራሱም ያልበጄ ወግ ለሌለው ሐሳብ ወግ ያሳደደ የመንደሬውን ሐቅ ቁርሾ ያደረገ ኮሽ ባለ ቁጥር ስንት ማት ያስፈጀ አረ እንዴት ነው ጎብስ ምንድነው ባገሬው ይሆነ ያለው ይሄኛው ከተማ መሃል አገር ያለው የሚለው ያለው ለምን ነው ዝም ያለው እያልኩ ደጋግሜ ሞግቷለው ታሪክ ላጣቄ ታሪክ መዛለው እንደዚህ ላለው በጸጥታ መሃል አርምሞ ለሰማ ጸጥታ ወጋለው ሚኒሊክ እንዳለው እንግዲህ ሐሳቤ በሐሳብ ተቀጣ ስንት ንጉስ ይንገስ ስንት ንጉስ ይምጣ ጸጥ ያለው መንደሬ ተንጦ ቅቤ እንዲያወጣ አሁንም እዚያው ነኝ ጸጥ ረጭ እያለ ቀየው ያወጋኛል በዝምታው መሃል ታሪክ ይነግረኛል ታሪክ ይያወራ ታሪኬን ነጥቆኛል ሳንጃው ጎረቤቴም እንዲያወጋኛል የድሮ ዝምታ ለንጉስ መብረቅ ነው ለአምላክ ሹክሹክታ እያለ ያስባለ ተስፋ ያስቆርጠኛል ኑሮዬን በነበር በዜሮ እያጠፋ ትረካውን ነግሮ ታሪክ የማይሰራ ትውልድ ያደርገኛል እኔ ግን እዚያው ነኝ ከከተማ መሃል ከተማ ጠፍቶብኝ ሰርክ የምፋለመው ብርቱ ጥያቄ አለኝ አራንተ ከተማ ጸጥ ካለው መንደር ከቅኔው ገጽ ላይ ወርቁን እንዲያወጣ ስንት ዘመን ንፍጭ ስንት ሐሳብ ይቀጣ ጸጥታም ያዳምጥ ንጉስ እስኪመጣ አመሰግናለሁ ቴንኪዩ
That was beautiful. Thank you. Now we're going to have a little chat talk about this poem also, Tales of Silence. At least that's the English title. Und der Deutsche ist Sagen von der Stille. And yet the poem is so full of different sounds and noises. It's almost like an archive box where the city goes inside, all these voices. And one particular name stands out, Menelik, Emperor Menelik, the Ethiopian Emperor II. And there was something connected in his life, a historical episode of silence that you referenced. Can you tell us something about that historical episode?
Yeah, thank you, Liana, for having me here. Thank you, everyone. Before coming to your question, since you are talking about Menelik II, so Menelik II, together with his wife, Taitu Betun, they're the one who kicked the Italians out when they came to invade Ethiopia. So let that sink in. So in the late 19th century, during the Menelik regime, so there was a lot of taxation on the people. The people were complaining. Mm. So, but there is this kind of trend for the king to understand what's going on in the villages. So what they do is they go to the shepherds. The shepherds usually have this verses that they do. like wax and gold. But you always have to find. So I don't know. Wax and gold is kind of a writing in Ethiopian literature, mainly in poetry, where when you hear a poem, the first meaning that you hear is a wax, but the real meaning is the gold. So they were always...
It's a hidden meaning.
It's a hidden meaning. Yeah. So they make verses of the compliance from the community. So they he sends spies to the community to spy what's going on. And the spies, the sacred police, goes to the community and collect the information to the king. So when they came, they told him that the people are complaining. And the second time, he sent them back. And the second time, they're still complaining a lot. And then the third time, he waited for some time. And then when they went to the villages, the community, the people were in complete silence. So this time, no one is saying anything. So the spies were very confused, and they went back to the king and told him that the people are really in silence. We don't know what's going on. So, and the king at that time said, "No, this is it." So when the people are silent, something strong is going on. So we need to take actions.
So the silence can be powerful protest.
The silence became the powerful communication tool. Mm-hmm. So, other than their verbal complaint, Menelik heard their silence and responded to that. So made a peace with the community. Mm-hmm. So that's the historical connection that I was talking about, because I'm working on silence.
Yes, you're working on silence. That's your project. But that was an example of a powerful political silence that communicated something. But there's other silences when people are not allowed to communicate or use certain words that you have also worked about. And the poetry series that started this poem, the poem is the beginning of a poetry series called Evolutionary Poems, which you started in 2015 to document the generation of Ethiopia right now. And I've read somewhere that at the beginning you had to censor some words that you wanted to put in but weren't able to do it, and then later you put them back. So that's another form of silence that you also write about, right? So how did the two go together, the censoring? And what kind of words were they that you censored?
So just to give a background to it, because when I started doing my master's program in 2015, so I started working on silence because that was the only resource that at hand we have, because there was a lot of state-based violence and oppression. So we were in very, very heavy silence that could disturb the hell out of us. Personally, it was disturbing me because they send spies in every neighborhood. So we were ending up to the point that we cannot trust our own families and neighbors. Mm-hmm. So that they just took our sentimental power and precious thing from us. So I started to work with the silence itself. And the first poem that I wrote as part of my master's program is Evolutionary Poem 1, Yetzetzeta Wog, the one that I read now.
Great, and we will hear many more poems from that sequence on the day that you're reading on Friday. Thank you so much for coming, and we look forward to it. Bye, thank you. Ja, mit Schweigen, Verschweigen, Verschwinden und auch Widerstand beschäftigt sich auch unser nächster Gast, der chilenische Schriftsteller, Lyriker und Wissenschaftler Carlos Soto Román. Er veröffentlichte eine Vielzahl von Gedichtbänden in Chile und in den USA, wo er fünf Jahre in Philadelphia gelebt hat. Während bei mir die Stille als akustische sozusagen Zensur im Raum steht, spielt sich bei Carlos vieles im Schriftbild ab, auf der Seite, auf dem Raum einer Seite, einer Aktennotiz zum Beispiel, die zum Echoraum historischer Lücken wird. So kollagiert er für das Chile Project Reclassified
Akten aus dem Bestand der CIA zu US-amerikanischer Einflussnahme in Chile. Geschwärzte Balken sind hier ebenso beredt wie einzelne Worte oder der Weißraum der Seite. Man kann die wunderbar in der Poetica-Anthologie sehen oder auch lesen. Mit seiner Poetik der radikalen Neuordnung von Archivmaterial stellt er sich bewusst in die Tradition der dokumentarischen Poesie, unter anderem von Heimrand Becker. Und das nicht nur als Dichter, sondern auch als Übersetzer, denn er ist der erste spanische Übersetzer von Charles Resnikovs Gedichtband Holocaust, der auf Zeugenaussagen aus den Nürnberger Prozessen basiert. Sein eigener Gedichtband Once, 11, bezieht sich auf den 11. September 1973, den Tag, an dem Pinochet sich an die Macht putschte und eine brutale Militärdiktatur installierte. Bis auf das Anfangs- und das Schlussgedicht des Bandes, der in einer Auswahl jetzt auch auf Deutsch vorliegt, übersetzt von Timo Berger, kann man draußen sehen, im Hochhut Verlag, sind alle anderen Texte aus diesem Buch, aus Gesetzestexten, aus Zeugenaussagen, aus Berichten und anderen Quellen zusammengestellt. Das Ergebnis ist eine Reflexion über die Sprache der Gewalt und die kollektive Erinnerung. Daraus hören wir ein Gedicht, aber davor das Gedicht Zikaden, untermalt mit einer visuellen Animation. Carlos, por favor. Thank you.
Tratas de percibir este silencio. Las cigarras recién han dejado de cantar. Ahora caen muertas como meteoritos, una a una. Hay un olor emporio en las calles. Llueve. Los resumideros se tapan con hojas amarillas que parecen cadáveres abandonados. Tratas de percibir este silencio mientras soplas levemente tus heridas. Es otoño. El viento mece los cables, las luces parpadean, el tiempo de los arrepentimientos se asoma tímido tras las cortinas, justo detrás de las cicatrices. Los cisnes se esconden, los lagos se congelan, ahora es invierno, otra vez.
Stille aufzunehmen. Die Zikaden hörten gerade auf zu singen, stürzen tot zu Boden wie Meteoriten. In den Straßen hängt Flohmarktgeruch. Es regnet. Gelbe Blätter verstopfen die Abflussrinnen, erinnern an zurückgelassene Leichen. Du versuchst, diese Stille aufzunehmen, während du vorsichtig auf deine Wunden bläst. Es ist Herbst. Der Wind zerrt an den Drähten, Lichter flackern. Die Zeit des Bedauerns zeigt sich schüchtern durch die Vorhänge, gleich hinter den Narben. Die Schwäne verstecken sich, die Seen frieren zu. Jetzt ist Winter. Wieder.
Hay dos sonidos de los cuales debes saber. El sonido propiamente tal y la ausencia de él. Un simple asunto de forma y contenido. El grito y el silencio que viene después, y el silencio y el grito que lo precede. ¿Le da forma al grito el silencio que lo rodea? ¿O está el silencio enfatizado por el grito que ocurre entre dos silencios?
Bei zwei Klängen musst du unterscheiden zwischen dem eigentlichen Klang und seinem Ausbleiben. Eine einfache Frage von Form und Inhalt. Der Schrei und die Stille, die darauf folgt. Und die Stille und der Schrei, der ihr vorangeht. Verleiht die Stille, die den Schrei umgibt, ihm Form? Oder wird die Stille verstärkt durch den Schrei zwischen Stille und Stille?
Hey, Carlos. Hey, good. How are you? Thank you. So both of these poems from completely different contexts share the idea of disappearing and appearing of sound. And it seems to me that they are a description of also of what interests you in documents, that there's something happening there, an appearance and a disappearance at the same time. What draws you to work only with the documents as we see in the Poetica anthology and to work with documentary poetry?
First of all, thank you so much for having me. I'm so honored to be here, and thank you so much to the university, to the Poetica team, to the translators. Well, I'm a pharmacist by trade, so I guess that is one reason why I always been drawn to work with different languages and to try to incorporate languages that are not particularly literary into the poetical practice. And that's how I guess I got interested in working with documents, and particularly with documents about the dictatorship in Chile, which is a period that is still, I mean, the wounds from that period are still healing or in the process of that. And well, particularly these two poems, the one about the sounds and the screaming and the silence, it's just a kind of an introduction for the rest of the poems that are more like document related, and they're It's a completely different approach to poetry. So I guess since they are so apart from like the traditional poetry or like lyrical poetry, I decided to, in a way, try to introduce the audience to that different, you know, language. Or And the other one, it has like a visual component because, you know, you see we were projecting some kind of animation, and actually the poem was printed that way in a book that it was published in the UK a couple of years ago that is called Nature of Objects. So the poem appears alphabetically. One letter, A, comes first, then A and B, and so on and so on. So the poem slowly appears on the page. I guess trying to represent, you know, the change of the seasons and I don't know, like.
But also
like
the materiality of language, and in a way, sort of the letters become remind me of insects also.
It's about insects, yeah. And the cicadas and the sound of the cicadas that are, you know, they have this incredibly short period of life cycle. You know, they prepare to be born for a long time, and they only get to live and sing just for a week or so. So yeah. It's kind of like a soundtrack or a landscape that caught my attention, mm-hmm. and I wanted to do something mm-hmm. with that. Mm.
And you wrote that poem, I think you mentioned to me, in Philadelphia.
That's right.
Which is where you lived for 5 years and where you also started to work with documents relating to Chile, because maybe there was a distance that made you look back and gave you the sort of the space to look at the history differently.
Yeah, I mean, it was like a geographical distance, because I was far away from Chile, and also a distance in time, because this event started in 1973. And by the time I was living in Philadelphia, the commemoration of the 40th anniversary of the coup was about to happen. So that struck me very powerfully, and I decided to respond. And it was also meaningful to be responding from the country that somehow was involved in this coup.
We'll talk more on when are you reading? Wednesday? No.
Thursday, I think.
Thursday. We're reading on Thursday in the Historical Archive, which is very fitting for this work. And we will also talk more about what you just mentioned, the sort of the difficulty of reading, of performing work that is quote-unquote non-poetic, because it's collaged together out of material, and you will present some projects from Chile Project, but also a series called Antuco that has another sort of historical background. Can you say two sentences about Antuco?
Yes, Antuco is about another tragedy that occurred in the year 2005, where a couple of kids that they were doing like the mandatory military service in Chile were forced to perform a march in the mountains with really bad weather. That march should be canceled because of the conditions, and unfortunately the major who was in charge didn't cancel, and the 44 soldiers died frozen in the mountains. So I wrote that piece in collaboration with another poet, Carlos Cardani Parra. And yeah, we tried to recreate that horrible episode in where soldiers, kids, they were like 17 years old, died out of negligence. Mm-hmm.
You also give them back a lot of their humanity, because it's documentary but imaginary. But we'll talk more about that on Thursday.
Absolutely.
Thank you so much, Carlos.
Thank you.
Thank you. In einem vielbeachteten Statement in der Financial Times und dann in der Schweizer Wochenzeitung verurteilt die russische Autorin Maria Stepanova den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die Indienstnahme archaischer Vergangenheiten für blutrünstige imperiale Visionen. Sie schreibt, Zitat, in Russland sagt man, die Toten greifen nach den Lebenden. Und in diesem Fall sind es tote Ideen und Vorstellungen, in die, wie in einem Horrorfilm, neues Blut strömt. Maria Stepanova kennt sich aus mit den dunklen Gruben alter Ideen. Das Werk der engagierten Lyrikerin, Autorin und Publizistin beschäftigt sich seit Jahren mit der anhaltenden Gewalt in der Vergangenheit und der Gegenwart ihres Landes, den gefräßigen Dämonen nicht aufgearbeiteter historischer Verflechtung. So in dem Roman Nach dem Gedächtnis auf Deutsch, das ist der deutsche Titel, für den sie ausgezeichnet wurde, gemeinsam mit ihrer Übersetzerin Olga Radetzkaya, dem Brücke-Preis Berlin und für die englische Übersetzung nominiert für den International Booker Prize. Aber auch in ihrer bildstarken und formenreichen Poesie befragt Stepanova die Reste und Lücken postsowjetischer Erinnerung und reflektiert dabei auch das Stimmenreden der Dichtung. Sie ist außerdem seit 2012 Chefredakteurin von kolter.ru, einem unabhängigen Portal mit Schwerpunkt Kultur und politisches Feuilleton, das aber auch nach der Verabschiedung des Gesetzes in Russland am 22. März zur Kriminalisierung sogenannter Falschinformationen abgestellt wurde. Und nun, wegen einer Covid-Erkrankung, konnte Maria Stepanova kurzfristig nicht anreisen. Sie musste noch einen Tag wegen der Quarantäne ranhängen und kommt erst morgen nach Köln. Wir freuen uns aber, dass sie dann die restliche Zeit dabei sein wird. Wir werden heute ihre Gedichte vorgetragen hören auf Russisch von der Übersetzerin Katharina Naubetowitsch. Vielen, vielen Dank, dass du das übernimmst. Und genau, die Übersetzungen hier von Olga Radetzkaya werden auf dieser Seite gelesen. Und dann werden Sie ausführlich Maria Stepanova hören, zusammen mit Carlos Sudoroman und Don Michey am Donnerstag im Historischen Archiv Köln. Bitte, Katharina.
Тело возвращается, М. Я сказал, говорит поэзия, и знает, что говорит. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы ж падаете, как дураки, как обычные князья и полководцы, политики и аристократы, а также представители крупной буржуазии, как обычные смертные люди, словно нету ничего проще падения и развоплощения. Вы все время умираете, словно это нормальное дело. Не пора ли взять себя в руки и сделать ли усилия, говорит поэзия, из-под земли дыша в Камышкину.
Der Körper kehrt wieder. M. Ich habe gesagt, spricht die Dichtung, und sie weiß, wovon sie redet. Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Ihr alle seid Söhne des Höchsten und fallt wie die letzten Idioten. Wie gewöhnliche Fürsten und Heerführer, Politiker, Aristokraten, desgleichen Vertreter des Großbürgertums. Wie gewöhnliche Sterbliche, als wäre nichts leichter als Fall und Zerfall. Andauernd sterbt ihr, als wäre das ganz normal. Vielleicht reißt ihr euch mal zusammen, strengt euch ein bisschen an, sagt die Dichtung von unter der Erde, den Schilfhalm im Mund.
Эл, давай собрём это тело заново, ножки в медведково, попка в чатаново. Вечный огонь горит, пожирая павших, неучтённых, ненайдённых и пропавших. Не отдавай ему эти клетки, клеточки, нервные окончания, капиллярные сеточки, ребристое небо, пух паха и прах пуха, нежные перегородки ума и слуха. Как мы с тобой соберем их на страшный суд? Кости твои не знали, что их спасут. Мешочки с именем все, что тело съело, железо, за век ставшее часто, частью тела, части тела другого тела, лежавшего здесь с прошлого века, вместе они составляют нового, еще не существовавшего человека.
Эл, komm, sammeln wir diesen Körper gemeinsam ein. Am Kreml den Po, am Stadtrand draußen ein Bein. Das ewige Feuer brennt, es verschlingt die Toten, die Verschollenen, Vergessenen, Vermissten, die Weißen und Roten. Bewahr sie vor ihm, jede große und kleine Zelle, Gefäßgeflechte, Synapsen und Trommelfelle. Das gerippte Gaumengewölbe, den mulmigen Leistenflaum, Gehör und Verstand und dazwischen den zarten Saum. Wie setzen wir das bloß zusammen fürs jüngste Gericht? Dass die Rettung bevorsteht, wussten die Knochen ja nicht. Aus den Säckchen voll Samen, dem einverleibten und all dem über die Jahre organisch gewordenen Metall, den Organen eines anderen Körpers, der schon 100 Jahre hier lag, wird zusammen ein neuer, ein Mensch, den es vorher nie gab.
Letzten noch oder nicht? К. Поэзия – многоглазное нелепое естество о многих ртах, находящееся одновременно в многих телах, побывало до этого в многих других телах, ныне лежащих на сохранении, как то, что должно родиться. Но в любой момент археологическая экспедиция, любопытный пастух, дюжина студентов в шортах могут вынуть тебя из земли, как недоношенного младенца, и будут засовывать пальцы тебе в обеззубленный рот. Чуликунг. Судя по количеству фосфора в этих костях, поэзия, говорившаяся по-английски, съела немало рыбы.
Ich habe etwas durcheinander gebracht. Es waren tatsächlich nur zwei Übersetzungen abgesprochen. Aber ich danke dir sehr, dass du die Gedichte zu Gehör gebracht hast und für die Übersetzung. Maria Stepanova, am Donnerstag werden wir sie hören. Bei Maria Stepanova spricht die Dichtung aus der Erde durch einen Schilfhalm. Und das erinnert mich immer an ein europäisches Märchen, das es in ganz verschiedenen Kulturen gibt. Und es manchmal heißt die Knochenflöte und manchmal der singende Knochen, wo an der Stelle eines Brudermords ein Rohr wächst und wenn man es schneidet und daraus eine Flöte macht, singt es die Wahrheit. Darüber werde ich dann auch mit dir sprechen, hoffentlich. Ich weiß nicht, ob Anja Utler dieses Märchen kennt, aber auch in den Texten unserer nächsten Autorin, eine vielfach ausgezeichnete Lyrikerin, Essayistin und Übersetzerin, spielen untergründig immer Märchen, Mythen, Fabeln und das fremdsingende Sprießen oder das fremdsprießende Singen der Erinnerung eine Rolle. Anja Utle schrieb einmal, mir scheint, dass die Dichtung, wenn sie gelingt, einer der Orte ist, wo die frühe Hoffnung des Kommunizierens noch herumspukt. In ihrer Dichtung geistert die Hoffnung auf das Kommunizieren durch Klangschichten und fein verästelte Bezüge, durchleuchtet Wortsedimente und ringt dabei seit dem ersten Band, aus dem wir gleich hören werden, auch um eine ökologische Perspektive, nämlich wie dichterisch zu sprechen sei angesichts unserer Verflechtung mit allem, was uns umgibt. Auch ihr zuletzt erschienenes Gedicht Kommen sehen, Lobgesang, aus dem wir dann am nächsten Abend, an dem sie liest, hören werden, spricht aus der Zeit nach einer Naturkatastrophe, aus einer postapokalyptischen Welt, des Klimakollaps, in der Gewässer ausgetrocknet sind. Und die Kartierung dessen, was war, auch eine Kartierung und Archivierung des Schweigens ist, der abgebrochenen Kommunikation zwischen Generationen. Daraus werden wir eben am Mittwoch hören und heute liest sie aus dem Gedichtzyklus Münden in Züngeln. Dankeschön, Anja.
Entgegenzustehen. Eine Verflechtung in 9 Teilen. 1. Ja, wieder und wieder entwrungen sich, immer bloß bin murmeln, bin wie versehrt werden, roh unterm Flimmerhaar, roh. 2. Vernehmen, zerfurchen. Nur an den Schürfstellen ausgelöst stehen, spüren, drifte schon, schlingere dir zu durchs zerklüftete, höre, du sprichst mir vom Abraum, den Halden vom Aufpflanzen, Windroserat vom Rotieren sprichst, glänzendes Rotorblatt sagst du es, schlingert, ja schlingere wie Armflügel, pflügt sich den Rücken, ja Furcht, durch die Erdrauch, die Taubnesselfelder und stumpft, erst am Schulterblatt. Drei. Lösen, sich eingraben. Wie ins Wuchernde einfinden, wollen sich haspeln, entgegen sich auflegen, fiedern wie werden zur Netzhaut, für Furchen, für Flöze und gänzlich sich aufspinnen, netznervig werden, so zittern dein Gitterblick, sehe, du ragst, du sprichst, sein wie hineingewirkt, Wunden ins Nervenstrang, Dickicht aus Taubnessel, Erdrauch, ein Pochen, vergesse, ja höre, vernehme nicht mehr. Vier. Entgegen entrinnen. Verspüre nur, taumle, ja murmle, ein murmelnder Bachlauf, so heißt es, nicht kennen, ja vielmehr entgegen zu stürzen, sich schließlich zu rinnen, zu rieseln beginnen, ergießen sich sperrende Kiefer bis tief in die Niederung, Talsohle heißt es, wie eingeschleust sein aus dem Speichel ins Bachbett, Entlastungsgerinne entzickert, Gemünde den schlingende, flutende, Fransen meandernde Adern sich ausrichtung, Talsperre, Jochbein, ja gurgeln und stockt, stottert, fängt sich an Reusen aus Hornblatt, gezähnt, flutet im gerodeten Mund. 5. Stockung. Und dennoch erinnere. Nein, ich vergesse nicht. Teichwirtschaft heißt es. Ich sehe, da hängen Gewässerstufen für Karpfen, Forellenzucht ausgehoben, den Winter lang bleiben sie abgelassen. Die Ufer, der Schlamm, sie starren, sie gleißen im Frost. Und ich stehe natürlich nicht lange dort.
Vielen Dank, Anja. Wir haben es jetzt leider nicht hier, aber Sie können es sich draußen anschauen, die wunderbar gestalteten Bücher von der Edition Korrespondenzen, wo deine Texte erscheinen. Da sieht man auf diesem Band mitten in Züngeln, den ersten, einen Flusslauf. Also wenn man genau hinguckt, weiß man, dann sieht man das drin. Das ist der Fluss Dinab, aus der Gegend, wo du aufgewachsen bist. Und auf dem letzten Buch, was du veröffentlicht hast, aus dem du dann lesen wirst, da sieht man auch Dinab, aber im Jahr 2093. Außerdem schreibst du auch gerade mit der Autorin Andrea Grill ein gemeinsames Projekt, das heißt Stadtland Fluss Getier. Also, ich komme zu meiner Frage. Ich habe das Gefühl, du schreibst sehr viel über Flüsse, beschäftigst dich wirklich sehr viel mit Flüssen die ganze Zeit. Warum Flüsse? Was eröffnet das für dich?
Ja, es ist so eine Art Quellenkunde, ne? Sehr materielle Quellenkunde. Flüsse sind etwas Großartiges, weil sie haben so etwas Utopisches. Sie haben dieses Versprechen, es werde immer weitergehen. Kann natürlich auch eine Drohung sein, es wird immer weitergehen. Sie haben was Verbindendes, sie haben was Trennendes, sie versprechen, man könne immer wieder anknüpfen. Sie sind unübersichtlich. Man weiß nicht, was alles in ihnen drinsteckt. Sie meandern. Man weiß nicht, was man alles wegnehmen kann aus einem Fluss und dann ist er immer noch ein Fluss. Sie haben keine sauberen Ränder. Und das hat mich immer interessiert von meiner Anfangsarbeit her, weil mich diese ganz basalen, einfachen Lebensprozesse interessieren, wo dann der Fluss eigentlich nicht nur ein Bild ist, sondern tatsächlich ein materielles Äquivalent für den menschlichen Körper, der auch darauf angewiesen ist, dass er dauernd fortgesetzt wird, dass er immer weitergeht, dass permanent die Dinge durch ihn hindurchströmen, sodass der Körper selbst so eine Art Sediment wird im Laufe der Zeit.
Ja, du sagst Sediment. Ich habe das Gefühl, dass in diesem Gedicht, also es gibt zwar ein Ich und ein Du, aber eigentlich das richtige Subjekt, da habe ich immer den Eindruck, ist die Bewegung an sich. Weil es gibt ja ganz viele starke Verben und diese Bewegung, die vielleicht ein Fluss ist, vielleicht aber auch das, was die Sedimente ausbildet, als wäre der Fluss eben auch ein Archiv oder das Gedicht versucht, den Fluss zu archivieren mit dieser Bewegung. Kannst du damit was anfangen?
Ja, mich gruseln sozusagen Gedichte, die Solisten von Nomen sind und überhaupt diese Substantivlastigkeit der Dichtung, die mir immer wieder trifft. Weil es ist ja wichtig, was mit einem Ding passiert. Werde ich das Haus streichen oder werde ich es abreißen? Wird der Fluss weiterfließen oder wird er verlöschen? Werden wir ihn aufstauen? Also diese Produktivität, die in den Verben drinsteckt und diese Prozesshaftigkeit, die einfach sehr viel mit dem körperlichen Leben zu tun hat, das darauf angewiesen ist, dass die Prozesse klappen, dass die Prozesse sich immer fortsetzen und dadurch eigentlich auch erst zu einem Austräger von Handlung und Dokumentation werden können.
Ja, es scheint mir, dass dadurch, dass vielleicht auch so der Ansatz ist, darüber können wir dann am Mittwoch länger sprechen, vielleicht eine sozusagen diese ökologische Perspektive, was auch die Dezentrierung, diese weg vom Anthropomorphen und hin, dass man eben die anderen Dinge dokumentiert, die außerhalb der Gewalt des Menschen so stehen oder stehen sollten. Aber noch eine letzte Frage. Du hast Substantive angesprochen und in diesem Gedicht, was wir gerade gehört haben, kommt ein erstaunliches Substantiv vor, nämlich das Substantiv Entlastungsgrinne. Und ich lese da immer Erinnerung auch drin. Aber eigentlich hat es was dazu mit zu tun, Hochwasser abzuhalten. Und ich frage jetzt mal ganz zugespitzt, ist Poesie ein Entlastungsgerinde für die Erinnerung oder ist das andersrum?
Uliana, das ist eine sehr schwierige Frage.
Entschuldigung.
Ich glaube, ich wäre froh, wenn die Poesie ein Entlastungsgerinne für die Erinnerung wäre und wenn die Poesie sich dazu eignet, diese Erinnerung aufzufangen und ihr die Fläche zu geben, die die Erinnerung braucht, um dieses dauernde Anknüpfen ermöglichen zu können, von dem ich gesprochen habe. Ja.
Wunderbar, das ist doch ein sehr schöner Satz. Vielen Dank, Anja. Wir freuen uns auf das Gespräch am Mittwoch. Dann wird es... Danke. Dann wird es um Flüsse gehen und um Erinnerung. And thank you very much for the first round of authors. A big applause for Miret Gebeda, Anja Udler, Carlos Sudoroman und Maria Stepanova in Vertretung. Vielen Dank.
Thank you.
Katharina, danke. Vielen Dank, Philipp Plessmann. Jetzt begrüße ich auf der Bühne den Begründer der Poetiker, Günter Blamberger.
Sehr verehrte Damen und Herren, wenn man in den ehemaligen Kriegsgebieten auf dem Balkan unterwegs ist, so ist das Schöne oft nur des schrecklichen Anfang. Unter wunderbar grünen und betäubend duftenden Feldern aus Minze verbergen sich Massengräber, die Überreste von Toten, denen jede individuelle Würde genommen wurde. Das slowenische Wort für Minze ist Meta, und Meta heißt ein Gedicht des Lyrikers Aleš Steger aus dem Jahre 2005, in dem er das Sichtbare mit dem Unsichtbaren und das Dokumentarische mit dem Experimentellen verbindet. Das Gedicht ist, wie sein erstes Wort verrät, Metafixia, Minzfiktion, in der beim Gang über ein Minzefeld mit dem Wortfeld Meta gespielt wird. Metamosch, Metanotsch, Metanitsch. Minzemann, Minznacht, Minze nichts, so die deutsche Übersetzung von Matthias Göritz, die nur bedingt wiedergeben kann, dass es sich hier um eine abgründige Kombinatorik mit dem Wort Meta handelt, um Metaphern und Metonymien, wörtlich also um Übertragungen und Verschiebungen der Toten in das Gedächtnis der Lebenden. Das Minzefeld wird im Gedicht zum Sounding Archive, zu einem Versuch, das Unhörbare hörbar zu machen, die Stimmen der namenlosen Toten. Anders gesagt, wir Leser werden in den Worten Paul Celans aus seinem Gedicht Engführung verbracht ins Gelände mit der untrüglichen Spur, Gras auseinandergeschrieben, die Steine weiß mit den Schatten der Halme, lies nicht mehr schau, schau nicht mehr geh. Auch bei Celan haben wir es mit der Verbindung von Dokumentarischem und Experimentellem zu tun. Verbracht, das klingt harmlos, nicht nach dem Wörterbuch des Unmenschen, war jedoch der bürokratische Begriff für den Transport jüdischer Gefangener ins KZ. Das Gedicht beginnt mit einem Appell, der untrüglichen Spur zu folgen, sie lesen zu lernen. Gras auseinandergeschrieben, die Steine weiß mit den Schatten der Halme. Das Gras verbirgt und entbürgt die Toten de facto auf dem KZ-Gelände in der Fiktion durch ein anagrammatisches Spiel. Wenn man Gras auseinanderschriebe, G-R-A-S, so lautet die Umkehrung der Buchstabenfolge Sarg. Die Steine weiß mit den Schatten der Halme, heißt es weiter. Wir werden als Leser in eine Textlandschaft verbracht, aus Weiß und Schwarz, aus Steinen, die wie das Weiß einer Seite mit schwarzen Lettern mit den Schatten der Halme beschrieben werden und so zu Gedenksteinen werden. Das Lesen allein scheint jedoch nicht zu genügen. Lies nicht mehr, schau, schau nicht mehr, geh, geh, deine Stunde hat keine Schwestern, du bist zu Hause. Die Stunde, die keine Schwestern hat, ist die Todesstunde und zugleich ist es die Stunde, in der Opfer und Leser gemeinsam zu Hause sind, in der die Vergangenheit des Opfers durch den Leser vergegenwärtigt werden soll. Das jedoch bedarf der Anstrengung des Lesers, die Schlüsselworte des Gedichts zu dechiffrieren, die in der Engführung, wie so häufig bei Celan, Zitate sind. Zitate aus der Geschichte der Opfer, nicht nur der Shoah. Hermetisch hat man seine Dichtung deshalb genannt, weil sie sich dem schnellen Verstehen sperrt, notwendig sperren muss, weil sie Spuren legen, Erinnerungsbilder in die Wachstafeln der Seele und des Körpers eingravieren will, damit sie lebendig bleiben. Leicht Verständliches bleibt nicht im Gedächtnis haften, ist von vornherein zum Vergessen bestimmt. Zeugenschaft von Entrechtung, Leiden und Tod geben auch die Texte der Poetiker 7. Sie zitieren Dokumente aus den Geschichten der Opfer des Koreakriegs wie Don Mechoy, der Pinochet-Diktatur in Chile wie Carlos Sotoroman, des Massakers auf dem Tiananmen-Platz wie Yan Yun, der kolonialen und postkolonialen Genozide im Kongo wie Fiston Mwanza Mucila. Wer sie fernab ihrer Provenienz liest und verstehen will, muss zuallererst die fremden Bilder und Kontexte recherchieren. Dokumentarische Lyrik erfordert die Aktivität des Lesers. Sie ist ihrem Wesen nach nicht monologisch, sondern dialogisch. Der Leser wird zum Historiker bzw. zum Archäologen, der in das Wissen dieser Dichtung Schicht um Schicht vordringt und dabei Bruchstücke findet und Zwischenräume, Leerstellen, Ungewissheiten. Ausgraben, um zu erinnern, heißt die Aufgabe und dabei einsehen, dass aus Fragmenten kein Ganzes mehr wird, supplementäre Fantasie also gefragt ist. Im Freiraum der Poesie ist sie erlaubt. Poetisch zu denken heißt im Grunde immer in Klang, Stimme, Rhythmus zu denken. Irritierend mag sein, dass dokumentarische Poesie dem traditionellen Gattungsverständnis widerspricht, dass Lyrik vom Schöpfungsakt her Ich-Ausdruck zu sein habe, und so wollen viele Leser bis heute Gedichte auch verstehen. Doku-Poetry verstößt gegen diese Gewohnheit. Sie bewirkt durch die Zitierung von Quellenmaterial, so scheint es, Ich-Ferne. Warum jedoch sollte man nicht in fremden Worten in eigener Sache sprechen können? Celan nannte diesen Umweg Meridian. Wenn das eigene Leid unsagbar wird, mag es helfen, die Worte anderer Leidender zu teilen, sich dadurch mit ihnen zu verbinden in einem Kreis, bei dem man notwendig auch zu sich selbst zurückkehrt. Wenn man diesem Meridian aber nicht angehört, was dann? Wer aus den Quellen historischen Unrechts zitiert, sich die Sprache der Opfer leiht, ohne selbst Opfer zu sein, könnte in den Verdacht geraten, aus dem Leiden anderer Kunst zu machen. Cultural Appropriation nennt man das heutzutage. Vorschnell meines Erachtens. Ich hielte das im Falle dokumentarischer Lyrik für ein bedauerliches Missverständnis. Sie ist ja nicht Kunst unter Kunstwillen. Sie versucht, die Gleichgültigkeit zu durchbrechen, mit der wir uns vor den Nachrichten über anonyme Opfer von Kriegen, Völkermord und Vertreibung schützen. Trauer ist, so die Erkenntnis der Psychoanalyse, an einen persönlichen, konkreten Verlust gebunden. Dokumentarischer Dichtung kann es folglich nicht darum gehen, Gefühle der Trauer oder des Mitleids mit den anonymen Opfern zu evozieren, sondern das Wissen von ihrem Leid zu vergegenwärtigen, das verschleiert, verleugnet, vergessen wurde. Sie folgt einer Ästhetik der Wiederholung des Vergangenen im Sinne einer Erinnerung nach vorwärts, weil das Leid der Opfer nicht vergeblich gewesen sein soll. Für diese Form lyrischer Geschichtsschreibung gibt es keine Regel. Die Eigentümlichkeit jedes Gedichts erweist sich in der je besonderen Montage historischer Quellen, beziehungsweise wenn diese fehlen, in deren Imagination. Ein Beispiel von vielen, das wurde gerade schon erwähnt, in dieser Poetica gibt Carlos Sotoromans Zyklus Antuco, der in die Daten und Fakten des Todesmarsches chilenischer Wehrpflichtiger durch einen Schneesturm einfügt, was nicht überliefert und nicht überlieferbar ist. Die letzten Träume, die Wunschträume der Sterbenden. Erinnerung nach vorwärts. Eine Voraussetzung für gegenwärtiges wie zukünftiges Glück kann es sein, sich alle Lebewesen und Dinge unter dem Gesichtspunkt des potenziellen Verlustes vorzustellen. In dokumentarischer Lyrik geht es nicht nur um historische Traumata, um Kriegstraumata wie bei Svetlana Alexejewitsch oder Maria Stepanova. Es geht den Autorinnen der Poetica Sim wie Miret Kebede, Anja Utler oder Uliana Wolf ebenso um Zeitzeugenschaft, um die Zerstörung der Landschaft, um das Artensterben im menschgemachten Klimawandel, um den Schutz kultureller Diversität in Zeiten globaler Phänomene von Akkulturatione und Homologismo, wie Pier Paolo Pasolini das genannt hat. Es geht vor allen Dingen um den Schutz der Meinungsfreiheit, um das Zurückholen, Wiederholen verschwundener oder verbotener Wörter und Gedanken in autokratischen Gesellschaften. Dokumentarische Lyrik muss ihre Themen nicht erfinden, sie findet sie vor. Sie ist Counter-History, schafft Gegenwissen in ihren offenen Archiven. Ein Gegenwissen, das wie das Wissen der Wissenschaften ein Wissen im Werden ist und vorläufig bleibt, korrigierbar, amplifizierbar, dezentralisiert. Geteiltes Wissen ist, nicht an ein Originalgenie gebunden, sondern in Gesprächszusammenhängen entstanden und Gesprächszusammenhänge wieder entstehen lassend. Sinnbildlich wird das in Cecilia Vicuñas Quipu Poems, Installationen nach dem Vorbild der indigenen Knotenschrift, die Vergangenheit und Gegenwart, Texte und Landschaft, Autoren und Leserinnen miteinander verweben sollen. Lyrik im Anthropozän braucht Netzwerke und schafft Netzwerke. It is a way of connecting people. It is a way of memorializing identity, of recording history, of making sense of one's own lineage. So die südafrikanische Dichterin Lebogang Mashile bei der Poetica 5 und weiter. Poetry was written for the ear and for the tongue before it was written for the page. Das gilt historisch gesehen für alle Kulturen der Welt. Poesie ist seit jeher a sounding archive. Wie Sinn und Sinnlichkeit sich dabei verbinden, weiß man aus der Kognitionsforschung und lange schon vorher aus der Literaturgeschichte. Nicht nur der Geschmack eines Teegebäcks, der Madeleine in Proust à la recherche du temps perdu, lässt die verlorene Zeit wieder aufleben. Auch Klänge speichern und evozieren Erinnerungen. Die Klänge von Gedichten, von Songs, auch uns vertraute, ganz alltägliche Geräusche, zum Beispiel aus unserer Kindheit. Sie sind die Refrains unseres Lebens. Sie rufen Privates und Zeitgeschichtliches, das Eigene und das Allen Gemeinsame zugleich auf. Lifetime-Soundtracks, Klangbiografien miteinander zu teilen, das könnte Zusammenhalt stiften, wie die Workshops von Anne Bailey zeigen. Dazu passt zuletzt eine Geschichte von einem Tauschhandel zwischen Gedichten und Geräuschen. Sie hat zwei Helden, die Freunde werden. Mario Jiménez, einen chilenischen Postboten, und Pablo Neruda. Der eine arm, der andere reich, beide Kommunisten. Der Postbote ist verliebt, aber schüchtern und leiht sich deshalb von Nerudas Gedichten Liebesverse aus, um das schönste Mädchen in seinem Fischerdorf zu gewinnen. Mit Erfolg. Als Pablo Neruda chilenischer Botschafter in Frankreich wird und bald krank ist vor Sehnsucht nach der fernen Heimat, schickt der Postbote ihm mit Hilfe eines Sony-Kassettenrekorders die Geräusche der Bucht von Isla Negra, vom Wind in den Glocken seines Gartens, von der Brandung am Felsen, vom Summen der Bienen im Bienenstock, vom Gesang der Möwen. Neruda hat am Anfang des Tonbandes nur die ersten selbstgemachten Verse des Postboten zu überstehen. Eine Ode an den Schnee auf Neruda in Paris. In Antonios Karmetas heiter melancholischem Roman Ardiente Patientia von 1984 kann man das alles nachlesen. Mit brennender Geduld lautet sein Titel auf Deutsch. Die Geschichte kann nicht gut ausgehen, weder für Neruda noch für den Postboten, angesichts des Militärputsches gegen Allende, der grausamen Pinochet-Diktatur danach. Aber die Hoffnung bleibt. Nur mit brennender Geduld werden wir die strahlende Stadt erobern, die allen Menschen Licht, Gerechtigkeit und Würde schenken wird. So wird die Poesie nicht vergebens gesungen haben. So Neruda in seiner Nobelpreisrede, die im Roman zitiert wird. Man kann diese Hoffnung auch ohne männliches Pathos ausdrücken in den Worten Miret Kebedes: Poetry can create a better life. Lassen Sie uns diese Woche, in dieser Poetikerwoche, daran glauben, obwohl es wieder vernünftig gegen die aktuelle Erfahrung zu sein scheint. Vielen Dank.
Vielen Dank, Günther, für diese wunderbaren Ausführungen und Verknüpfungen von zeitgeschichtlichen und aktuellen Autoren der Poetiker zum Dokumentarischen. Herzlichen Dank. And now I welcome the next three guests of Poetica. Please welcome with me Cecilia Vicuña, Jan Yoon and Ayn Bailey. Thank you. Thank you. Welcome. Die erste Autorin dieser Runde ist Cecilia Vicuña. Als ich Cecilia Vicuña das erste Mal traf, da war ich gleich mit ihr verwickelt. Denn beim Literaturfestival Audiatur in Bergen 2014, wo wir eingeladen waren, da hatte sie singend und rezitierend durch das Publikum lange Wollfäden gezogen und uns so alle zusammen in eine atmende Kipo-Skulptur verwandelt. Es war wunderbar. Seit vielen Jahren arbeitet Cecilia mit dieser Kipo, mit dieser Knotenschrift der Inkas, ein erstes Archiv, das sie erforscht und aktualisiert in Poesie, Skulptur und Performance. Das sind also, ihr Werk ist quasi eine dreidimensionale Poesie. Gerade wurde sie ausgezeichnet mit dem Goldenen Löwen der Biennale in Venedig für ihr Lebenswerk. Und im Mai eröffnet eine Soloausstellung im Guggenheim in New York, wo sie die letzten 40 Jahre gelebt hat. Diese Ausstellung beschäftigt sich mit Themen Erinnerung, Sprache, Wissenschaft und indigener Spiritualität. Alles Themen, die auch immer in ihrer Dichtung seit Jahren eine Rolle spielt. Seit den 70er Jahren beschäftigt sie sich auch mit dezidiert klimapolitischen Fragen, kritisiert die Privatisierung der Wasserressourcen in Chile, Zerstörung der Artenvielfalt, neoliberale Ausbeutung und Umweltverschmutzung, kurz Patriarchy and Capitalism. Ihre poetische Arbeit ist nicht nur wortwörtlich verflochten mit den anderen künstlerischen Arbeiten, sondern auch Sprachen mischt sie, verflicht sie, Spanisch, Englisch, indigene Sprachen. Heute hören wir von ihr einen Text, der anlässlich einer Performance in Wisconsin entstand, kurz nach dem 11. September 2001. Und es ist bezeichnend für ihre Poetik, dass sie die großen Gesten scheut und einer kleinen nahen Erinnerung den Bezug zum aktuellen Geschehen herstellt. Thank you very much, Cecilia, for coming. Please. Da.
It's a very sad, sad story. The story itself is sad, knowing that it's a story that is not really perceived, seen, or heard as a story. It began one day when I went out my place in New York. And I had walked not even a block and a half, and I encountered a big hole. A big hole in the street that had been covered hastily in a rush. And I felt something had happened. A few hours later, I heard that there was an article in the newspaper telling a little article about this big, telling what had happened. And it was the story of an Ecuadorian migrant, my grand worker who was digging a hole for Con Edison, the electricity company. It was digging, and suddenly he felt very tired. And he took a little nap at the end of the hole. And one of his co-workers came with his huge machine with tons of rubble, and nobody took notice of the little migrant worker sleeping under inside the hole and threw all the rubble on top of him. Nobody noticed that he had been gone. Nobody, none of his co-workers missed him. They closed the hole, put cement on it. Night came, and he was missed at home by his brother, and his brother came to the workplace next day and said, "Where is my brother Luis? My brother Luis? Your brother Luis? Who are you talking about?" Nobody even remembered him. And this is very telling. This is the true story, because this is like our position, the position of the little dark ones. Nobody even notices whether we are or we are not there. And this man, the brother, insisted he is here in this hole. He is here in this hole. And they fought him and said, "No, he's not. He probably disappeared. He went somewhere else. He was here. If he was here, we don't remember." Denying the whole thing. Deny. pressed, he pressed, he pressed, and finally they opened the hole, and there it was, Louise, crushed like this. He had become a fetus inside the earth. A broken, broken fetus. Of course, he was dead. So this poem is in memory of Luis Gomez. Es como, pero te olvido, sueño.
Dies ist eine sehr traurige Geschichte und ein paar Straßen von mir zu Hause weg, eigentlich bloß anderthalb Blocks entfernt, hat sich diese Geschichte tatsächlich zugetragen. Ein ecuadorianischer Migrant, Einwanderarbeiter grub eine Grube für die Con Edison Stromwerke. Und anscheinend war er sehr müde und machte ein Nickerchen am Ende der Grube. Und einer seiner Kollegen kam mit diesem riesigen Gerät mit tonnenweise Schutt und niemand hatte den kleinen Gastarbeiter bemerkt, der dort unten schlief und man schüttete den ganzen Schutt auf ihn drauf. Niemand merkte, dass er fehlte. Niemand, keiner seiner Kollegen vermisste ihn. Sie füllten die Grube, verschlossen sie mit Zement. Es wurde Abend und zu Hause wurde er von seinem Bruder vermisst. Und sein Bruder ging zur Baustelle und sagte, wo ist mein Bruder Luis? Dein Bruder Luis, man erinnerte sich nicht einmal an ihn. Und das ist sehr bezeichnend, denn das ist so unsere Lage. Die Lage der kleinen, dunkelhäutigen Leute. Man bemerkt nicht einmal, ob wir da sind oder ob wir nicht da sind. Und dieser Mann, der Bruder, beharrte darauf. Er ist hier in der Grube. Und man widersprach ihm heftig und sagte, nein, nein, da ist er nicht. Wahrscheinlich ist er abgehauen. Er ist woanders hingegangen. Falls er hier war, erinnern wir uns nicht. Sie stritten die ganze Sache ab. Während er drängte und drängte und drängte, bis sie schließlich die Grube öffneten und voilà! Luis. Zermalmt. Einfach so. Natürlich war er tot. Dieses Gedicht ist also in Erinnerung an Luis Gomez. Bauschutt und vergessen, Träume schwer Verletzte, der lebend Beigesetzte, der zermalmte Mann, ohne Körper, ohne Weste, durch den Lärm wetzend, der zermalmte Mann, durch den Lärm wetzend. Vergessener Schutt, du verwundeter Traum, lebendig entsorgt, zerstörter Mann, kein Körper, keine Wärme, durchquerender Lärm, entsorgter Mann, du wurdest zerstört.
Cecilia, hi. Thank you. First of all, congratulations again to the Golden Lion in Venice. It's so wonderful, and we're so happy, and it's so deserved. And you said that when you accepted the prize, you also accepted it in the name of indigenous people, indigenous cultures, whose work you shared. And I think it seems also it's a prize for Luis Gomez, in a way, the invisible man. And it's such a moving text, and it's so moving to hear it again. Because the text, in a way, becomes, well, I want to say a tombstone, but it's more beautiful than a tombstone because you're singing it. So it's kind of archiving this man, and he has a name. It's his individuality, he has a name. You create an archive for him in his poetry. Would you say that's true?
Yes, because the fact is that all the dark people of which I am part, we are the immense majority of this planet. And yet, we even perceive ourselves as little, as, you know, powerless under this monstrous machine that is sucking our blood and sucking our energy, sucking our beauty. And when you think of what a reversal that is, how can you reverse that reversal of reality? Because the reality is that we are the opposite of that. We are pure energy. We are pure power. We're really the future of this planet anyway. And so how could you do that? And the concept of the archive is the very root of the word is arche, which means the beginning. So how can you begin a begin, you know? Begin, like the blues says, mm-hmm. is by beginning, you know? Mm-hmm. And it's always the song. And the voice itself is the archive of all the voices that have existed before us in our particular lineage. Because it is, I learned this from Alan Lomax, a great ethnomusicologist. I studied a seminar with him at one point.
Great, wow.
And he said something that really struck me, that generation after generation of people who entone in a particular way sculpts the inside of the mouth. Mm-hmm. Therefore, the voice mm-hmm. that I have today has been created by maybe 2 million women particularly, because it is inherited the tone from the woman mm-hmm. because the baby only hears the voice of the mother. So this larynx and all this inner sculpture is created by how the mother feels. Mm-hmm. And that is the real archive.
That's so beautiful. And at the same time, it's created by generations past, and we may know it or may not know it, how we speak, but it's not... in your work, you don't focus on how that can also be a cage, right? But rather it's an opening and it's a strength and it's a lineage that we are aware of because it's always changing. Your work we saw today, it was a performance first, then it was a written text, and now it's a new performance, and it changes every time. So it has... Yeah, it's the opposite in a way of, you know, documents in an archive, and it has that ephemeral beauty. It needs to survive. I want to ask one more question about the kipu, because you mentioned the origin, archive, the etymology of the word is origin. And if I remember correctly, your first kipu installation, Kipu Mapocho, was named after a river, but it also, you called it the kipu, let me read it, el kipu que no recuerda nada, the kipu that doesn't remember, which is surprised me so much because you do this restorative work, you bring the kipu into your work, and then that one has no memory. Why?
Because the truth of the matter is that the kipu means knot in Quechua. Quechua is one of the indigenous languages of the Americas. And as far as we know, kipu was created 5,000 years ago, but it was in wide use for 2,000 years before the Spaniards came. And the Spaniards in the beginning paid no attention to it. They thought it was just a bunch of cords. And then when people started to show up in court with these cords, with knots, which represented the communal ownership of the land, then they banned it, destroyed it. And so the kipu was completely disappeared, or so called, or so it appeared, for 500 years. Mm-hmm. Until in the 60s, two artists, one in Peru, the poet Jorge Eduardo Eielson, and me in Santiago, without knowing about each other, mm-hmm. began transforming the kipu, bringing it back to life. Mm-hmm. But the kipu that I brought back to life was a kipu that had been robbed of its memory. Right. The memory had been erased by force, by violence, by conquest, by colonization. Mm-hmm. So it was a kipu aware of not having memory, but instead having the desire for memory. Mm-hmm. Mm-hmm. So it was an act of strength, but an act also of a desire for a different future.
Thank you. Yeah, that's beautiful. The desire for memory and desire for archive, I think, is something that connects a lot of the poet's work here today. And we're so glad that you're here. Thank you, Cecilia.